Die Geheimnisse von Johann Wolfgang Goethe. Ein Fragment. Ein wunderbares Lied ist euch bereitet. Vernehmt es gern und jeden ruft herbei. Durch Berg und Täler ist der Weg geleitet. Hier ist der Blick beschränkt, dort wieder frei. Und wenn der Pfad zart in die Büsche gleitet, so denket nicht, dass es ein Irrtum sei. Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, zur rechten Zeit dem Ziele näher kommen. Doch glaube keiner, dass mit allem Sinnen das ganze Lied er je enträtseln werde. Gar viele müssen vieles hier gewinnen. Gar manche Blüten bringt die Mutter Erde. Der eine flieht mit düstem Blick von hinnen, der andere weilt mit fröhlicher Gebärde. Ein jeder soll nach seiner Lust genießen, für manchen Wanderer soll die Quelle fließen. Ermüdet von des Tages langer Reise, die auf erhabenen Antrieb er getan, an einem Stab nach frommer Wandererweise kam Bruder Markus außer Steg und Bahn, verlangend nach geringem Trank und Speise, in einem Tal am seinen Abend an, voll Hoffnung, in den waldbewachsenen Gründen ein gastfrei Dach für diese Nacht zu finden. Am steilen Berge, der nun vor ihm steht, glaubt er die Spuren eines Wegs zu sehen. Er folgt dem Pfade, der ihm krümmen geht, und muss sich steigend um die Felsen drehen. Bald sieht er sich hoch übers Tal erhöht, die Sonne scheint ihm wieder freundlich schön, und bald sieht er mit innigem Vergnügen den Gipfel nah vor seinen Augen liegen. Und nebenhin die Sonne, die ihm neigen, noch prachtvoll zwischen dunklen Wolken thront. Er sammelt Kraft, die Höhe zu ersteigen, dort hofft er seine Mühe bald belohnt. Nun spricht er zu sich selbst, nun muss sich zeigen, ob etwas Menschliches in der Nähe wohnt. Er steigt und horcht und ist wie neugeboren. Ein Glockenklang erschallt in seinen Ohren. Und wie er nun den Gipfel ganz erstiegen, sieht er ein nahes, sanft gewunschenes Tal. Sein stilles Auge leuchtet von Vergnügen, denn vor dem Walde sieht er auf einmal in grüner Au ein schön Gebäude liegen. Soeben trifft's der letzte Sonnenstrahl. Er eilt durch Wiesen, die der Tau befeuchtet, dem Kloster zu, das ihm entgegenleuchtet. Schon sieht er dicht sich vor dem stillen Orte, der seinen Geist mit Ruh und Hoffnung füllt, und auf dem Bogen der geschlossenen Pforte erblickt er ein geheimnisvolles Bild. Er steht und sinnt und lispelt leise Worte der Andacht, die in seinem Herzen quillt. Er steht und sinnt. Was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt und es verklingt das Läuten. Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet, das aller Welt zu Trost und Hoffnung steht. Zudem viel tausend Geister sich verpflichtet, zu dem viel tausend Herzen warm gefleht, das die Gewalt des bitteren Tods vernichtet, das in so mancher Siegesfahne weht. Ein Labequell durchdringt die matten Glieder. Er sieht das Kreuz und schlägt die Augen nieder. Er fühlet neu, was dort für Heil entsprungen. Den Glauben fühlt er einer halben Welt. Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen, wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt. Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugestellt? Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten das schroffe Holz mit Weichheit zu begleiten. Und leichte Silberhimmelswolken schweben, mit Kreuz und Rosen sich emporzuschwingen, und aus der Mitte quillt ein heilig Leben, dreifacher Strahlen, die aus einem Punkte dringen. Von keinen Worten ist das Bild umgeben, die dem Geheimnis Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tiefer grauet, steht er und sinnt und fühlt sich erbauet. Er klopft zuletzt, als schon die hohen Sterne ihr helles Auge zu ihm niederwenden. Das Tor geht auf, und man empfängt ihn gerne mit offenen Armen, mit bereiten Händen. Er sagt, woher er sei, von welcher Ferne ihn die Befehl höher Wesen senden. Man horcht und staunt, wie man den Unbekannten als Gast geehrt, ehrt man nun den Gesandten. Ein jeder drängt sich zu, um auch zu hören, und ist bewegt von heimlicher Gewalt. Kein Odem wagt, den seltenen Gast zu stören, da jedes Wort im Herzen widerhallt. Was er erzählt, wirkt wie tiefe Lehren der Weisheit, die von Kinderlippen schallt. An Offenheit, an Unschuld der Gebärde, scheint er ein Mensch von einer anderen Erde. Willkommen, ruft zuletzt ein Greis. Willkommen, wenn deine Sendung Trost und Hoffnung trägt. Du siehst uns an, wir alle stehen beklommen, obgleich dein Anblick unsere Seele regt. Das schönste Glück, ach, wird uns weggenommen, von Sorgen sind wir und von Furcht bewegt. Zur wichtigen Stunde nehmen unsere Mauern dich, Fremden, auf, um auch mit uns zu trauern. Denn ach, der Mann, der alle hier verbündet, den wir als Vater, Freund und Führer kennen, der Licht und Mut dem Leben angezündet, in wenig Zeit wird er sich von uns trennen. Er hat es erst vor kurzem selbst verkündet. Doch will er weder Acht noch Stunden nennen. Und so ist uns sein ganz gewisses Scheiden geheimnisvoll und voller bitterer Leiden. Du siehst alle hier mit grauen Haaren, wie die Natur uns selbst zur Ruhe wies. Wir nahmen keinen auf, den, jung an Jahren, sein Herz zu früh der Welt entsagen hieß. Nachdem wir Lebenslust und Last erfahren, der Wind nicht mehr in unsere Segel blies, war uns erlaubt, mit Ehren hier zu landen, getrost, dass wir den sicheren Hafen fanden. Dem edlen Manne, der uns hergeleitet, wohnt Friede Gottes in der Brust. Ich hab ihn auf des Lebens Pfad begleitet und bin mir alter Zeiten wohl bewusst. Die Stunden, da er einsam sich bereitet, verkünden uns den nahenden Verlust. Was ist der Mensch? Warum kann er sein Leben umsonst und nicht für einen Bessern geben. Dies wäre nun mein einziges Verlangen. Warum muss ich des Wunsches mich entschlagen? Wie viele sind schon vor mir hingegangen. Nur ihn muss ich am bittersten beklagen. Wie hat er sonst so freundlich dich empfangen? Allein er hat das Haus uns übertragen. Zwar keinen noch zum Folger sich ernennet, doch lebt er schon im Geist von uns getrennet. Und kommt nur täglich eine kleine Stunde, erzählt und ist mehr als sonst gerührt. Wir hören dann aus seinem eigenen Munde, wie wunderbar die Vorsicht ihn geführt. Wir merken auf, damit die sichere Kunde im kleinsten auch die Nachtwelt nicht verliert. Auch sorgen wir, dass einer fleißig schreibe und sein Gedächtnis rein und wahrhaft bleibe. Zwar vieles wollte ich lieber selbst erzählen, als ich jetzt nur zu hören stille bin. Der kleinste Umstand sollte mir nicht fehlen, noch habe ich alles lebhaft in dem Sinn. Ich höre zu und kann es kaum verhehlen, dass ich nicht stets damit zufrieden bin. Spreche ich einmal von allen diesen Dingen, sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen. Als dritter Mann erzählt ich mehr und freier, wie ihn ein Geist der Mutter früh verhieß und wie ein Stern bei seiner Tauffeier sich glänzender am Abendhimmel wies und wie mit weiten Fittichen ein Geier im Hofe sich bei Tauben niederließ, nicht grimmig stoßend und wie sonst zu schaden, erschien sie sanft zur Einigkeit zu laden. Dann hat er uns bescheidentlich verschwiegen, wie er als Kind die Otter überwand, die er um seiner Schwester Arm sich schmiegen, um die Entschlafne fest gewunden fand. Die Amme floh und ließ den Zeugling liegen, er drosselte den Wurm mit sicherer Hand. Die Mutter kam und sah mit Freude beben des Sohnes Taten und der Tochter Leben. Und so verschwieg er auch, dass eine Quelle vor seinem Schwert aus trockenem Felsen sprang, stark wie ein Bach sich mit bewegter Welle den Berg hinab bis in die Tiefe schlang. Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, als sie zuerst sich ihm entgegendrang. Und die Gefährten, die das Wunder schauten, den heißen Durst zu stillen kaum getrauten. Wenn einen Menschen die Natur erhoben, ist es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt. Man muss in ihm die Macht des Schöpfers loben, der schwachen Ton zu solcher Ehre bringt. Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben, die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen und sagen, das ist er, das ist sein Eigen. Denn alle Kraft dringt vorwärts in die Weite, zu leben und zu wirken hier und dort. Dagegen engt und hemmt von jeder Seite der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort. In diesem innern Sturm und äußern Streiter vernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Wie früher war es, dass sein Herz ihn lehrte, was ich bei ihm kaum Tugend nennen darf, dass er des Vaters strenges Wort verehrte und willig war, wenn jener rauh und scharf der Jugend freie Zeit mit Dienst beschwerte, dem sich der Sohn mit Freuden unterwarf, wie, elternlos und irrend, wohl ein Knabe aus Not es tut, um eine kleine Gabe. Die Streiter musst er in das Feld begleiten, zuerst zu Fuß bei Sturm und Sonnenschein, die Pferde warten und den Tisch bereiten und jedem alten Krieger dienstbar sein. Gern und geschwind lief er zu allen Zeiten, bei Tag und Nacht als Bote durch den Hain. Und so gewohnt für andere nur zu leben, schien Mühe nur ihm Fröhlichkeit zu geben. Wie er im Streit mit kühnem, munterem Wesen die Pfeile las, die er am Boden fand, eilt er hernach, die Kräuter selbst zu lesen, mit denen er Verwundete verband. Was er berührte, musste gleich genesen. Es freute sich der Kranke seiner Hand. Wer wollt ihn nicht mit Fröhlichkeit betrachten? Und nur der Vater schien nicht sein zu achten. Leicht wie ein Segelschiff, das keine Schwere der Lagung fühlt und eilt von Port zu Port, trug er die Last der elterlichen Lehre. Gehorsam war ihr erst und letztes Wort. Und wie den Knaben Lust, den Jüngling Ehre, so zog ihn nur der fremde Wille fort. Der Vater sahn umsonst auf neue Proben, und wenn er fordern wollte, musste er loben. Zuletzt gab sich auch dieser überwunden, bekannte tätig seines Sohnes Wert. Die Rauigkeit des Alten war verschwunden, er schenkt auf einmal ihm ein köstlich Pferd. Der Jüngling ward von kleinen Dienst entbunden, er führte statt des kurzen Dolchs ein Schwert, und so trat er geprüft in einen Orden, zu dem er durch Geburt berechtigt worden. So könnt ich dir noch tagelang berichten, was jeden Hörer in Erstaunen setzt. Sein Leben wird den köstlichsten Geschichten, gewiss, dereinst von Enkeln gleichgesetzt. Was dem Gemüt in Fabeln und Gedichten unglaublich scheint und es doch hoch ergeht, vernimmt es hier und mag sich gern bequem, zwiefach erfreut, für wahr, es anzunehmen. Und fragst du mich, wie der Erwählte heiße, denn sich das Aug der Vorsicht außersah, denn ich zwar oft, doch nie genugsam preise, an dem so viel Unglaubliches geschah? Humanus heißt der Heilige, der Weise, der beste Mann, den ich mit Augen sah. Und sein Geschlecht, wie es die Fürsten nennen, sollst du zugleich mit seinen Ahnen kennen. Der Alte sprach's und hätte mehr gesprochen, denn er war ganz der Wunderdinge voll. Und wir ergetzen uns noch manche Wochen an allem, was er uns erzählen soll. Doch eben ward sein Reden unterbrochen, als gegen seinen Gast das Herz am stärksten quoll. Die andern Brüder gingen bald und kamen, bis sie das Wort ihm aus dem Munde nahmen. Und da nun Markus nach genossenem Mahle dem Herrn und seinen Wirten sich geneigt, erbart er sich noch eine reine Schale voll Wasser, und auch die war ihm gereicht. Dann führten sie ihn zu dem großen Saale, wohin sich ihm ein seltener Anblick zeigt. Was er dort sah, soll nicht verborgen bleiben. Ich will es auch Gewissenschaft beschreiben. Kein Schmuck war hier, die Augen zu verblenden. Ein kühnes Kreuzgewölbe stieg empor, und 13 Stühle sah er an den Wänden umher geordnet, wie im frommen Chor, gar zierlich ausgeschnitzt von klugen Händen. Es stand ein kleiner Pult an jedem vor. Man fühlte hier der Andacht sich ergeben und Lebensruh und ein gesellig Leben. Zu Häupten sah er 13 Schilde bangen, denn jedem Stuhl war eines zugezählt. Sie schienen hier nicht Ahnenstolz zu prangen, ein jedes schien bedeutend und gewählt. Und Bruder Markus brannte davor Verlangen, zu wissen, was so manches Bild verhehlt. Im Mittelsten erblickt er jenes Zeichen zum zweiten Mal, ein Kreuz mit Rosenzweigen. Die Seele kann sich hier gar vieles bilden, ein Gegenstand zieht von dem anderen fort. Und Helme hängen über manchen Schilden, auch Schwert und Lanze sieht man hier und dort. Die Waffen, wie man sie von Schlachtgefilden auflesen kann, verzieren diesen Ort. Hier Fahnen und Gewehre fremder Länder und, sehe ich recht, auch Ketten dort und Bande. Ein jeder sinkt vor seinem Stuhle nieder, schlägt auf die Brust, in Stillgebet gekehrt. Von ihren Lippen tönen kurze Lieder, in denen sich andächtig Freude nährt. Dann segnen sich die treu verbundenen Brüder zum kurzen Schlaf, den Fantasie nicht stört. Nur Markus bleibt, indem die anderen gehen, mit einigen im Saale schauend stehen. So müde er ist, wünscht er noch fortzuwachen, denn kräftig reizt ihn manch und manches Bild. Hier sieht er einen feuerfarbenen Drachen, der seinen Durst in wilden Flammen stillt. Hier einen Arm in eines Bären Rachen, von dem das Blut in heißen Strömen quillt. Die beiden Schilder hingen gleicher Weite beim Rosenkranz zur recht und linken Seite. Du kommst hierher auf wunderbaren Pfaden, spricht ihn der Alte wieder freundlich an. Lass diese Bilder dich zu bleiben laden, bis du erfährst, was mancher Held getan. Was hier verborgen, ist nicht zu erraten. Man zeige denn es dir vertraulich an. Du ahnest wohl, wie manches hier gelitten, gelebt, verloren ward und was erstritten. Doch glaube nicht, dass nur von alten Zeiten der Kreis erzählt. Hier geht noch manches vor. Das, was du siehst, will mehr und mehr bedeuten. Ein Teppich deckt es bald und bald ein Flor. Geliebt es dir, so magst du dich bereiten. Du kamst, o Freund, nur erst durchs erste Tor. Im Vorhof bist du freundlich aufgenommen und scheinst mir wert, ins Innerste zu kommen. Nach kurzem Schlaf in einer stillen Zelle weckt unseren Freund ein dumpfer Glockenton. Er rafft sich auf mit unverdrossener Schnelle, dem Ruf der Andacht folgt der Himmelssohn. Geschwind begleitet eilt er nach der Schwelle, es eilt sein Herz voraus zur Kirche schon. Gehorsam, ruhig, durch Gebet beflügelt. Er klingt am Schloss und findet es verriegelt. Und wie er horcht, so wird in gleichen Zeiten dreimal ein Schlag auf hohles Herz erneuert. Nicht schlagt der Uhr und auch nicht Glocken läuten. Ein Flötenton mischt sich von Zeit zu Zeit. Der Schall, der seltsam ist und schwer zu deuten, bewegt sich so, dass er das Herz erfreut. Einladend ernst, als wenn sich mit Gesängen zufriedene Paare durcheinander schlängen. Er eilt ans Fenster, dort vielleicht zu schauen, was ihn verwirrt und wunderbar ergreift. Er sieht den Tag im fernen Ostergrauen, den Horizont mit leichtem Duft gestreift, und, soll er wirklich seinen Augen trauen. Ein seltsam Licht, das durch den Garten schweift. Drei Jünglinge mit Fackeln in den Händen sieht er sich eilend durch die Gänge wenden. Er sieht genau die weißen Kleider glänzen, die ihnen knapp und wohl am Leibe stehen. Ihr Löckischhaupt kann er mit Blumenkränzen, mit Rosen ihren Gurt umwunden sehen. Es scheint, als kämen sie von nächtigen Tänzen, von froher Mühe recht erquickt und schön. Sie eilen nun und löschen wie die Sterne, die Fackeln aus und schwinden in die Ferne.